Linke Theorie. Theorie-Podcast der jungen Linken. Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst oder eben wie Familie und Kapitalismus zusammenhängen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Miriam und hier erfährst du, was wir unter Familie verstehen. Nimm dir 15 Minuten Zeit, hör es dir vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gern, was du darüber denkst, wie wir uns Familie, ihre Entstehung und gesellschaftliche Funktion erklären. So, jetzt geht's los. Wie Menschen ihr Zusammenleben organisieren, hat sich im Laufe der Geschichte erheblich verändert. Aber eine Sache ist dabei anscheinend konstant geblieben: die Familie. Dass Menschen, die miteinander verwandt sind, zusammenleben, füreinander sorgen und voneinander abhängig sind, erscheint uns auf den ersten Blick als etwas sehr Natürliches. Wir fragen uns, wie die Familie historisch eigentlich entstanden ist, welche Funktion sie für Gesellschaft erfüllt und warum sich so viele gesellschaftliche Konflikte um sie drehen. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Die historische Entwicklung der Familie. Obwohl uns Familie vielleicht als etwas historisch sehr Beständiges vorkommt, macht es wenig Sinn, nach einer allgemein gültigen, über alle historischen Perioden hinweg anwendbaren Definition von Familie zu suchen. Die Formen des Zusammenlebens hängen immer damit zusammen, wie Menschen ihre Lebensgrundlagen produzieren und wie die für die Produktion notwendige Arbeit gesellschaftlich organisiert ist. Das heißt eben auch, dass es die Familie nicht gibt, sondern in unterschiedlichen Klassen und Gesellschaftsgruppen mitunter sehr unterschiedliche Arten von Familie typisch waren. Wenn wir von der vorkapitalistischen oder vorindustriellen Familie sprechen, macht es also sehr große Unterschiede, ob wir die agrarisch geprägte Lebensweise großer Bevölkerungsschichten meinen, ob wir von städtischen Handwerkerfamilien reden oder ob wir uns für das Zusammenleben von Adeligen auf Höfen interessieren. Vorstellungen darüber, wie Familien in der Vergangenheit ausgesehen haben, spielen in aktuellen Diskussionen oft eine sehr große Rolle. In der alltäglichen Auseinandersetzung herrschen bei vielen Menschen Missverständnisse darüber, was die traditionelle Familie eigentlich ausgezeichnet hat. Oft wird dabei das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie, in der es eine klare Aufteilung zwischen männlicher Lohnarbeit und weiblicher Hausarbeit gibt, verallgemeinernd auf über alle Epochen zurückgeworfen. Das äußert sich dann zum Beispiel darin, dass eine Arbeitsteilung, in der nur der Mann Lohnarbeit leistet und die Frau Hausfrau ist, als mittelalterlich bezeichnet wird. Tatsächlich hatte dieses Ideal aber über weite historische Perioden wenig mit der Realität der meisten Menschen zu tun und ist selbst als Vorstellung ein Produkt des modernen Kapitalismus. Wenn wir uns für die Mehrheit der Bevölkerung in Europa vor der Durchsetzung des Kapitalismus interessieren, dann macht es Sinn, den Blick auf ländliche Familien zu werfen. Dort war Arbeit etwas, das mehrheitlich im Haushalt selbst stattgefunden hat. Haushalt ist dabei aber ein sehr unscharfer Begriff. Die Grenzen zwischen Wohnräumen waren im Mittelalter und der frühen Neuzeit weitaus fließender als heute. Zum Haus gehörten ebenso Feld und Stall. Das, was zur Produktion von Lebensmitteln notwendig war, also die Produktionsmittel, waren großteils im Besitz der produzierenden Bauern selbst. Weil auch für den eigenen Lebensunterhalt produziert wurde, gab es keine so strenge Trennung von Produktion für den Eigenbedarf und für den Markt und, das ist wichtig, auch keine räumliche Trennung von Produktion und Reproduktion. Das heißt, Hausarbeit im heutigen Sinne gab es eigentlich gar nicht. Vielmehr fanden in Haushalten ganz verschiedene Formen von Arbeit statt. Von Lebensmittelproduktion für den Eigenbedarf, über bezahlte Lohnarbeit von Dienstboten und Dienstbotinnen oder unbezahlte Sklavenarbeit, bis hin zu landwirtschaftlichen Arbeiten, deren Produkte an Feudalherren abgegeben werden mussten. Bezahlte Arbeit war also im Gegenzug nichts, wofür es einen eigenen Arbeitsplatz gab. SozialhistorikerInnen gehen davon aus, dass sich etwa ab dem 11. Jahrhundert sowohl in der Landwirtschaft als auch im Handwerk eine Form der Arbeitsteilung entwickelt, die auf der gemeinsamen Arbeit von Mann und Frau beruhte. Der Haushalt war zu der Zeit also eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Er bestand seit dem Hochmittelalter typischerweise aus einer Kernfamilie, das heißt einem verheirateten Paar mit Kindern, ebenso wie Gesinde und Dienstboten. Das ist übrigens eine sehr spezielle europäische Konstellation. In anderen Teilen der Welt mit anderen Formen der Arbeitsorganisation war es durchaus üblich, dass zum Beispiel mehrere Generationen gemeinsam lebten. In der historischen Familienforschung wird deshalb auch vom europäischen Sonderweg gesprochen. Gesinde, das waren meist junge Menschen, die entweder für einige Monate oder für längere Zeit als Knechte oder Mägde in den Dienst einer Familie traten und für diese Phase durchaus auch als Teil der Familie angesehen wurden. Sie befanden sich in einem Arbeitsverhältnis, das von sehr starker persönlicher Abhängigkeit gekennzeichnet war und in dem zum Beispiel auch die Züchtigung, also das Anwenden direkter Gewalt zur Disziplinierung, als legitim angesehen wurde. Trotzdem wurde das Dienstverhältnis des Gesindes, vor allem ab der frühen Neuzeit, zunehmend auch rechtlich geregelt, durch Gesetze, in denen beispielsweise die Höhe des Lohns, die Gestaltung des Arbeitsvertrages oder Möglichkeiten zum Ausstieg aus dem Dienst geregelt wurden. Von einigen HistorikerInnen wird diese Form der Arbeit als auch eine Art Vorform der modernen Lohnarbeit betrachtet. Anhand von diesem Beispiel wird deutlich, dass für die Zeit vor dem Kapitalismus die Familie als emotionale Gemeinschaft, in der es um Erziehung und Sozialisation geht, und der Haushalt als Produktion und Arbeitsort nicht voneinander getrennt werden können. Mit der Durchsetzung des Kapitalismus änderte sich das aber. Gearbeitet wird dann nicht mehr auf dem eigenen Boden. Große Teile der ländlichen Bevölkerung müssen ihre Arbeitskraft als LohnarbeiterInnen in Manufakturen oder später in Fabriken verkaufen. Damit trennt sich der Wohnort vom Arbeitsort. Und erst dadurch entsteht die Vorstellung von Familie als eigener Sphäre, die nicht der Ort von Arbeit ist. Bezeichnend hierfür ist auch, dass das Wort Wirtschaft bis ins 18. Jahrhundert gleichbedeutend mit Haushalt verwendet wurde. Auch die Vorstellung der Wirtschaft als eine eigene, vom privaten Haushalt abgekoppelte Sphäre ist erst mit der Herausbildung des Kapitalismus entstanden. Reproduktionsarbeit im heutigen Sinn entsteht erst mit der Verlagerung der Produktion aus dem Haushalt heraus, die mit der Entstehung des Kapitalismus eintrifft. Mit der Trennung von Arbeitsort und Wohnort verschwindet Hausarbeit und die Arbeit für die eigene Versorgung aus der Wahrnehmung als Arbeit. Erst im Laufe dieses Prozesses entsteht auch die Vorstellung, dass Hausarbeit die natürliche Bestimmung von Frauen ist. Diese Entwicklung, die in der Entwicklung des ökonomischen Systems entsteht, lässt sich auch auf der Ebene der Ideen nachvollziehen. In der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts tauchen zunehmend Auseinandersetzungen um natürliche Charaktereigenschaften von Männern und Frauen auf. Dass sich die gesellschaftliche Rolle der Frau änderte und sie nicht mehr als im Haushalt Arbeitende wahrgenommen wurde, wurde auf diese Weise durch den Bezug auf Natur und Biologie legitimiert. Hausarbeit wird damit zur natürlichen Bestimmung der Frau. Real passierte das natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Dieser Übergang ist etwas, das in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auf unterschiedliche Weisen passierte und noch heute Gegenstand intensiver historischer Debatten ist. Gerade in Österreich hielten sich ländliche, vorkapitalistische Formen der Arbeitsteilung sehr lange. Theorie der Familie bei Marx und Engels. Aber, was ist Familie im Kapitalismus eigentlich? Obwohl der Begriff in unserem Alltagsverstand so einen fixen Platz hat, ist er gar nicht so eindeutig definiert. Es ist unklar, wo Familie anfängt und aufhört. Ganz im Gegenteil, wie sich Familie definieren lässt, ist höchst umstritten. Und zwar nicht nur wissenschaftlich, sondern vor allem politisch. Sei es die gleichgeschlechtliche Ehe, die rechtliche Gestaltung von Scheidungen und Adoptionen oder das Erbrecht. Wenn wir einen Blick auf diese Auseinandersetzungen werfen, wird außerdem eines klar. Was als Familie zählt und was nicht, ist nicht einfach gegeben, sondern basiert immer auf Entscheidungen. Heute wird Familie von vielen Leuten als etwas Privates verstanden. Familie, das ist ein Rückzugsort, etwas anderes als Arbeit, Politik und Gesellschaft. Diese Vorstellung von Privatheit ist allerdings historisch recht neu. Auch Marx und Engels haben sich eingehend mit der Familie beschäftigt. Insbesondere Marx ist für seine Auseinandersetzung mit Geschlecht von Feministinnen oft kritisiert worden. Ein häufiges Argument dabei ist, er habe Geschlecht nicht ausreichend berücksichtigt. Besonders die Rolle, die Hausarbeit für die Vermehrung von Kapital spielt, fehle in Marx' Theorie, so seine Kritikerinnen. Gleichzeitig haben marxistische Feministinnen seine Theorien als sehr hilfreich für das Verständnis von Geschlecht und Familie empfunden und immer wieder weiterentwickelt. Tatsächlich können wir aus den Theorien von Marx und Engels einige sehr wichtige Punkte für das Verständnis von Familien in unserer heutigen Gesellschaft mitnehmen. Erstens, Familie ist nicht einfach etwas Natürliches, sondern selbst historisch gewachsen und damit veränderbar. Das festzustellen ist alleine noch nicht marxistisch. Aber auf jeden Fall schon ein Unterschied zu anderen Theorien, die davon ausgehen, dass familiäre Beziehungen ganz einfach durch Biologie bestimmt sind. Zweitens, ein materialistisches Gesellschaftsbild bedeutet, dass die Art und Weise, wie Menschen in ihrer Gesellschaft ihren Lebensunterhalt produzieren, für historischen Wandel ausschlaggebend ist. Nicht Ideen bestimmen in erster Linie, wie wir handeln, sondern umgekehrt. Auf Grundlage einer bestimmten ökonomischen Grundlage entstehen bestimmte Vorstellungen von Kultur und menschlichem Zusammenleben. Das heißt nicht, dass diese Ideen sich nicht verselbstständigen und auf die Organisation von Ökonomie und Gesellschaft zurückwirken können. Aber es gibt uns einen ganz zentralen Hinweis darauf, wie sich Gesellschaft verändern lässt. Wer ändern will, wie beispielsweise Familie gelebt wird, muss zuerst die materiellen Bedingungen dafür ändern. Familie lässt sich also nicht isoliert betrachten, sondern ist immer eng damit verbunden, wie die gesellschaftliche Produktion insgesamt organisiert ist. Wenn wir verstehen wollen, warum Familien eine bestimmte Form annehmen, hilft es danach zu fragen, welche Funktion sie für eine gewisse Gesellschaft erfüllen. Auch hierbei können uns Marx und Engels helfen. In seinem Werk »Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats« beschäftigt sich Friedrich Engels damit, wie sich die moderne Familie entwickelt hat. Seine wichtigste Erkenntnis dabei ist, dass die Familie im Kapitalismus eine Institution zum Schutz des Privateigentums ist. Das gilt aber natürlich nur für jene Familien, die überhaupt Eigentum haben. Aber auch die Familien von ArbeiterInnen, also jenen, die kein Eigentum an Produktionsmitteln haben, erfüllen gesellschaftlich eine wichtige Funktion. Rufen wir uns dafür zunächst in Erinnerung, wie Arbeit im Kapitalismus eigentlich funktioniert. Der Kapitalismus zeichnet sich dadurch aus, dass es ArbeiterInnen gibt, die selber nicht die Mittel besitzen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Um zu überleben, müssen sie deshalb ihre Arbeitskraft verkaufen. Das ist es, was Marx den doppelt freien Lohnarbeiter nennt. Aber wie ist es nun möglich, dass Arbeiter und ArbeiterInnen ihre Arbeitskraft jeden Tag aufs Neue wieder verkaufen können? Die Arbeitskraft muss immer wieder neu hergestellt oder eben reproduziert werden. Das heißt konkret heruntergebrochen, ArbeiterInnen müssen sich erholen, essen, konsumieren. Aber auch über die individuelle Ebene hinaus muss sichergestellt werden, dass Arbeitskraft reproduziert wird. Menschen müssen Kinder bekommen, auf- und erziehen. All das bezeichnet man als Reproduktion von Arbeitskraft. Die Tätigkeiten, die notwendig sind, damit diese Reproduktion funktionieren kann, nennt man Reproduktionsarbeit. Die Familie ist im Kapitalismus die wichtigste Funktion, über die diese Arbeit sichergestellt wird. Damit erfüllt sie eine ganz zentrale Funktion für das Funktionieren und Fortbestehen des Wirtschaftssystems. Selbstverständlich ist sie aber nicht der einzige Ort, an dem das passiert. So übernimmt beispielsweise immer wieder auch der Staat Teile dieser Reproduktion, etwa durch das Anbieten öffentlicher Kinderbetreuung. Man kann hier aber keineswegs davon ausgehen, dass der Staat immer mehr Aufgaben übernimmt und die Familie obsolet wird. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns die Diskussionen um Sozialpolitik in den letzten Jahrzehnten ansehen, wird deutlich, dass es sich um eine ständige Aushandlung dessen handelt, welche Arbeit unbezahlt in Familien erledigt werden soll. Der Staat wirkt durch seine politischen Maßnahmen ganz direkt auf das Leben in Familien ein. So kann zum Beispiel entschieden werden, ob eher in öffentliche Kinderbetreuung investiert wird oder etwa eine längere Karenzzeit gefördert wird. Der Staat handelt dabei nicht neutral, sondern beeinflusst stark, wie zum Beispiel Arbeit in Familien aufgeteilt wird oder welche Chancen Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben. Das passiert auch in Weisen, die vielleicht unerwartet sind. So ist beispielsweise die Industriellenvereinigung, die ja quasi die organisierte Lobby der Kapitalistinnen darstellt, kaum ein Thema so wichtig wie der Ausbau von Nachmittagskindergärten. Und das nicht etwa als Mittel der Gleichberechtigung, sondern schlicht um sicherzustellen, dass mehr weibliche Fachkräfte arbeiten gehen können. Kritik und Politisierung durch die zweite Frauenbewegung. Zur Zeit von Marx und Engels war es für ArbeiterInnenfamilien die Normalität, dass auch Frauen und oft sogar Kinder in der Fabrik arbeiteten. Mit dem Ideal der Hausfrau hatte das wenig zu tun. Tatsächlich gab es historisch wenige Phasen, in denen die Reproduktion von Arbeitskraft nicht in der Krise war. Eine Ausnahme, die heute vertreterweise oft als Normalfall herangezogen wird, finden wir im 20. Jahrhundert. Die 50er und 60er Jahre werden heute häufig als goldenes Zeitalter der Familie bezeichnet. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten Bilder von traditioneller Familie, die wir heute haben. Mann, Frau und Kinder im Einfamilienhaus mit Garten. Der Mann ist vollzeiterwerbstätig, die Frau ist Hausfrau, kümmert sich um die Kinder, putzt und kocht. Dieses Bild ist ganz eng mit einem Gesellschaftsmodell verknüpft, das man Fordismus nennt. Damit bezeichnet man im Wesentlichen die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in den westlichen Staaten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre. Teilweise wird der Beginn dieser Phase auch schon früher angesetzt, insbesondere wenn wir uns die Entwicklung in den USA ansehen. Bezeichnend für den Fordismus war in erster Linie die Entwicklung einer bestimmten Form der Arbeitsorganisation. Es kam zur Durchsetzung der Fließbandarbeit in Fabriken. Das bedeutete, dass nun sehr viel mehr Waren in einer kürzeren Zeit produziert werden konnten. Erstmal wurde Massenkonsum und ein relativ hoher Lebensstandard auch für eine breite Bevölkerungsschicht möglich. Gleichzeitig gab es eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit und höhere Löhne. Das hatte auch damit zu tun, dass es einen hohen Organisationsgrad von ArbeiterInnen gab und Gewerkschaften in Form der Sozialpartnerschaft stark in den Staat eingebunden wurden. Die Kehrseite davon war natürlich, dass ArbeiterInnenorganisationen ihren vormals revolutionären Anspruch verloren. Man spricht dabei auch von einer Institutionalisierung des Klassenkonflikts. Diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermöglichten nun, dass für größere Teile der Bevölkerung die materielle Grundlage gegeben war, um dem bürgerlichen Ideal der Kleinfamilie ein Stück weit näher zu kommen. Die Löhne waren so hoch, dass in vielen Familien das männliche Ernährermodell umgesetzt werden konnte. Das heißt, der Mann ging arbeiten, der Lohn reichte aus, um die Familie zu ernähren, und die Frau konnte zu Hause bleiben, um sich um den Haushalt zu kümmern. Umgekehrt gedacht heißt es aber auch, dass dieses System war nur möglich, weil es auf der unbezahlten Arbeit von Hausfrauen beruhte. Was heute oft als Phase der Stabilität, des Aufschwungs und der finanziellen Absicherung romantisiert wird, bedeutete für den Großteil der Frauen ein relativ tristes Leben als Hausfrauen. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch noch immer Bevölkerungsschichten gab, für die es notwendig war, dass beide PartnerInnen arbeiteten. Genau dieses Modell war es, das von der zweiten Frauenbewegung zum Gegenstand der Kritik gemacht wurde. In dem mittlerweile berühmt gewordenen Slogan »Das Private ist politisch« steckt genau diese Kritik. Familien seien eben kein unpolitischer Ort, sondern selbst von Macht- und Herrschaftsverhältnissen durchzogen und von der Unterordnung von Frauen geprägt. Diese Zuordnung von Familie zur privaten Sphäre gehe einher mit dem Ausschluss von Frauen aus dem öffentlichen und politischen Leben. Dieser Ausschluss, so kritisierten die TheoretikerInnen der zweiten Frauenbewegung, sei ein ganz zentrales Merkmal moderner bürgerlicher Staaten. Die männliche Herrschaft über Frauen lässt sich demnach nicht einfach als Ergebnis persönlicher Gewaltausübung oder Vorurteile begreifen, sondern ist strukturell in staatlichen Strukturen verankert. Auch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wurde von Feministinnen kritisiert. Italienische Feministinnen starteten etwa die Kampagne »Lohn für Hausarbeit« und thematisierten damit die Ausbeutung von Hausfrauen innerhalb der Familie. Die Ausbeutung von Männern in der Fabrik könne nicht verstanden werden, wenn man nicht anerkenne, dass die Hausarbeit von Frauen dafür eine Voraussetzung sei. Schließlich seien die Frauen in ihrer Position als Hausfrauen auch extremer Abhängigkeit von ihren Männern ausgesetzt. Die bürgerliche Kleinfamilie in der Krise. Seit den 1970er Jahren haben sich Familien- und Geschlechterverhältnisse ganz stark gewandelt. Das hängt zum einen mit den Errungenschaften zusammen, die von der Frauenbewegung erkämpft wurden. Gleichzeitig kam es aber auch zu wirtschaftlichen Veränderungen, die die materielle Grundlage von Familien umgeworfen haben. In Österreich spielte die Ära der SPÖ-Alleinregierung von Bundeskanzler Bruno Kreisky dabei eine zentrale Rolle. Unter Kreisky wurden in den 1970er und 80er Jahren einige grundlegende Reformen des Familienrechts unternommen. Bis in die 70er Jahre war es gesetzlich festgeschrieben, dass Frauen und Kinder innerhalb der Familie der väterlichen Gewalt zu unterstehen hatten. Überhaupt wurden Frauen Männern erst 1975 rechtlich gleichgestellt und die Rolle des Mannes als Oberhaupt der Familie wurde rechtlich abgeschafft. Gleichzeitig wurde in dieser Zeit auch beispielsweise das Unterhaltsrecht oder das Scheidungsrecht zugunsten von Frauen umgestaltet. Ökonomisch kam es in den 1970er Jahren zur Krise des fordistischen Wirtschaftsmodells und zu einer schrittweisen Einführung dessen, was wir heute Neoliberalismus nennen. Der Kern dieses Projekts war es, dass staatliche Politik zunehmend darauf ausgerichtet wurde, ideale Voraussetzungen für das Bestehen in der globalen Standortkonkurrenz zu schaffen. Teil davon waren der massive Umbau sozialstaatlicher Absicherung und weitreichende Änderungen in der Arbeitswelt. Was davor als Normalarbeitsverhältnis galt, also einen Vollzeitjob zu haben, einen festen Arbeitsplatz und geregelte Arbeitszeiten, geriet in die Krise. Stattdessen nahm prekäre und flexible Beschäftigung zu. Unter prekärer Arbeit versteht man Arbeitsverhältnisse, die wenig Sicherheit bieten. Zum Beispiel, weil mit ihnen keine Sozialversicherung einhergeht, sie nur auf sehr kurze Zeit befristet sind oder die ArbeiterInnen sich in sehr großer Abhängigkeit vom Arbeitgeber befinden. Das bedeutet mitunter, dass soziale Risiken, die im Fordismus durch den Staat abgesichert wurden, nun wieder in die Verantwortung der Individuen geschoben werden. In Folge kam es auch zu einer Neuverteilung von Arbeit zwischen Staat, Wirtschaft und Familien. Leistungen, die zuvor vom Staat übernommen wurden, werden entweder zur Ware oder als unbezahlte Arbeit in den Verantwortungsbereich der Familien geschoben. Parallel wurden Frauen zunehmend erwerbstätig, und zwar in erster Linie in Teilzeitarbeit. Zumindest als Idee hat das Modell des männlichen Ernährers über die letzten Jahrzehnte hin seine Vorherrschaft verloren. Gleichzeitig sind es aber Frauen geblieben, die den Großteil der unbezahlten Haus- und Pflegearbeit leisten. Der Diskurs über Familien hat sich stark verschoben. Dass in einer Familie mit Kindern beide Eltern arbeiten, ist Normalität geworden. Damit ist das Thema der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie in den Mittelpunkt gerückt. Mit dem Begriff der Vereinbarkeit wird aber ausgeblendet, dass es sich dabei nicht um ein individuelles Problem handelt. Ganz im Gegenteil. Dass von Eltern und vor allem von Frauen heute erwartet wird, Lohn und Hausarbeit unter einen Hut zu bringen und dabei gleichzeitig effizient und liebevoll zu sein, ist ein struktureller Widerspruch, der sich nicht durch persönliche Leistung und Selbstorganisation auflösen lassen wird. Auch die Realität dessen, wie Familien aussehen, hat sich in den letzten Jahrzehnten stark geändert. Die zunehmende ökonomische Unabhängigkeit von Frauen und rechtliche Reformen haben dazu geführt, dass Scheidungen häufiger geworden sind. Interessanterweise ist das aber, anders als oft angenommen, keine lineare Entwicklung. Seit Mitte der 2000er Jahre ist die Scheidungsrate, mit Schwankungen, wieder ein Stück weit gesunken. Auch andere Veränderungen sind Ausdruck davon, wie sich die Lebensrealität von jungen Menschen und Frauen seit dem Ende des Fordismus geändert hat. Mütter sind bei der Geburt des ersten Kindes durchschnittlich älter. Die Zahl nicht-ehelicher Kinder ist angestiegen und gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden zunehmend rechtlich gleichgestellt. Auch das Aufwachsen in Familien hat sich geändert. In Zeiten prekärer Beschäftigung und hoher Arbeitslosigkeit hat sich der Übergang von der Jugend in das Erwachsenenalter nach hinten verschoben. Anhand all dieser Entwicklungen wird deutlich, wie sehr Familien und ihre Veränderungen von gesellschaftlichen Prozessen beeinflusst werden. Noch einmal deutlicher geworden ist das durch die Corona-Krise. Auch hier wurde die Familie als Rückzugsort stilisiert und musste Aufgaben des Staates, wie etwa die Kinderbetreuung, in Krisenzeiten übernehmen. Gleichzeitig, das zeigen Studien, ist eine Arbeitsteilung innerhalb von Familien in Lockdowns konservativer und ungleicher geworden. Gerade in Krisenzeiten erkennt man also, dass Familien immer gesellschaftliche Funktionen erfüllen, sei es die Organisation von Arbeit oder das Anbieten von Sicherheit in gesellschaftlichen Phasen, die von Unsicherheit und Risiken geprägt sind. Und jetzt? Das bringt uns auch zur Frage, wie wir als Linke mit Familie umgehen. Von marxistischer und feministischer Seite gilt die Familie traditionellerweise als eine reaktionäre Institution, die dem Erhalt von Herrschaft dient und die es abzuschaffen gilt. Wenn wir einen Blick auf die realen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte werfen, sehen wir uns aber mit einem Paradox konfrontiert. Auf der einen Seite haben ökonomische Entwicklungen und die Errungenschaften feministischer Bewegungen dazu geführt, dass sich an Familien viel im Positiven geändert hat. Frauen haben zwar theoretisch mehr Freiheit, gleichzeitig haben diese Entwicklungen aber auch zur Entstehung von neuen Belastungen und Ungleichheiten geführt. Dass viele Frauen berufstätig sein können, ist zum Beispiel auch nur möglich, weil andere Frauen, die als Migrantinnen nach Österreich kommen, die unliebsame Arbeit im Haushalt übernehmen. Und Familie hat immer auch positive Funktionen. In einer Gesellschaft, die von Isolation, Leistungsdruck und Konkurrenz gekennzeichnet ist, kann man Menschen ihren Wunsch nach dem Rückzug in ein sicheres Privatleben kaum übel nehmen. Mit diesem Widerspruch müssen wir umgehen. Zentral ist aber eines. Der Ruf nach der Abschaffung der Familie bringt uns nichts, solange wir nicht die materielle Grundlage geschaffen haben, um neue Formen des Zusammenlebens ohne Gewalt und Herrschaft zu finden. Linke Theorie. Theorie-Podcast der jungen Linken.